Für die meisten Menschen sind Steuern wahrscheinlich kein besonders schönes Thema. Und da haben wir schon das erste Klischee. Davon gibt es nämlich einige, wenn es um das Finanzamt geht. Und darüber spreche ich heute mit Andy Aritz vom Finanzamt Winsen. Er ist Ausbildungsleiter, weiß über alle Fristen Bescheid und dazu gehört natürlich auch die Bewerbungsfrist für die Ausbildung beim Finanzamt. Die endet nämlich am 31. Oktober. Um Fristen und die Gründe dafür, warum manche Menschen auch ganz gerne Steuern zahlen, geht's heute bei Niedersachsen Calling. Ich bin Malte Schlumbohm und mein Gast ist Andy Aritz vom Finanzamt in Winsen.
Mit Fristen sind wir heute gestartet und deswegen habe ich heute noch eine ganz andere Frist mitgebracht. Aber bevor wir über die sprechen, erstmal möchte ich dich begrüßen. Hi Andy.
Hi, danke schön, danke, dass ich hier sein darf.
Die Frist, die ich angesprochen habe, ist mir eben auch nochmal siedendheiß eingefallen und zwar die Abgabefrist für die Steuererklärung ist ja, soweit ich weiß, am 31. jetzt auch.
Korrekt, genau.
Was muss ich da alles abgeben?
Natürlich die Steuererklärung, ne, für den Veranlagungszeitraum 2021. Es wäre toll, wenn dies elektronisch über das ELSTER-Verfahren funktioniert, ne, weil die Daten, die dort elektronisch übermittelt sind oder werden, machen es und die Arbeit im Finanzamt deutlich einfacher. Natürlich kann man die Erklärung auch in Papierform abgeben, nur das ist halt wesentlich umständlicher, insbesondere für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter im Finanzamt. Also das wäre so mein Tipp. Einfach ELSTER benutzen oder auch jede andere Steuersoftware.
Bisschen Tage sind ja noch, aber also bei mir ist es genau so, dass ich das dann immer auf den letzten Drücker mache. Aber ich glaube, das ist für ganz viele Menschen so der Hauptkontakt, wo sie mal mit Steuern dann in Berührung kommen. Und da fragt man sich ja immer, wofür sind die eigentlich gut? Kannst du es mir noch mal erklären?
Ja, wofür sind Steuern gut? Genau. Wir als Finanzamt oder die Finanzverwaltung generell ist dafür da, entsprechend die Steuern für den Haushalt einzunehmen. Damit werden verschiedene Sachen bezahlt. Na, Schulen, Behörden, Lehrer, Polizisten, Straßen. Also die ganze Infrastruktur, die man im Land hier sieht, wird durch Steuern finanziert. Und die Hauptaufgabe der Finanzämter ist natürlich, diese Steuern einzunehmen.
Es heißt immer, die Leute hätten so wenig Lust, Steuern zu zahlen oder es sei ein leidiges Thema, eben Steuern zu zahlen. Ich weiß nicht, ich habe Politik anstudiert, weiß das deswegen auch, so wie du es mir gerade erklärt hast. Deswegen denke ich, für mich ist es in Ordnung. Zahlst du gerne Steuern?
Ich weiß natürlich auch, als Schüler damals, als das Thema im Politikunterricht rankam, da habe ich auch gedacht, ja okay, wozu ist das alles gut? Wenn man aber im Finanzamt arbeitet, merkt man schon, das hat alles Hand und Fuß, das hat alles auch die richtige Gründe, warum wir das Geld benötigen. Freiwillig Steuern zahlt natürlich keiner gerne, ne? Aber man weiß schon, das kommt dem Zweck zugute und gerade in diesen politischen Zeiten ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, ja, in geordneten Verhältnissen auch zu leben, ne? Und es ist nicht immer alles toll, gerade in Hinsicht der Bürokratie, ist es viele, weil in Deutschland wahrscheinlich auch echt, macht es viele Sachen auch schwer, nur generell denke ich schon, dass das Steuersystem an sich ganz gut.
Müsst ihr denn auch Steuern zahlen? Weil ihr könntet ja natürlich auch eigentlich sagen, ihr müsst euch die eigenen Steuern abziehen, dann könntet ihr die ja auch direkt da lassen, oder? Dann ist das nicht so kompliziert in der Verwaltung.
Ja, okay, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Nein, aber grundsätzlich sind wir wie jeder andere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin entsprechend auch zur Lohnsteuer verpflichtet. Die wird einbehalten vom Arbeitgeber, vom Land Niedersachsen. Und das ist manchmal so ein bisschen das Klischee, was wir uns anhaften lassen müssen nach dem Motto, ihr Beamten, ihr zahlt keine Steuern. Das ist nicht so, wir zahlen auch Steuern. Insofern gleich wie bei allen anderen auch.
Unser Hauptthema soll ja heute die Ausbildung sein. Und da sind mir direkt zwei Leute bei mir aus der Schule, die haben mit mir zusammen Abi gemacht. Die sind mir eingefallen, weil die eine ist in NRW zum Finanzamt gegangen und ein Studien- oder ein Schulfreund von mir, der ist hier nach Niedersachsen gegangen. Und nach dem Abi habe ich nichts mehr von dem gehört. Deswegen habe ich mit dir so ein bisschen die Hoffnung, dass wir rekonstruieren können, wie so sein weiterer Lebensverlauf war, und zwar in der Ausbildung. Wie läuft's denn ab? Er hat Abi gemacht, dann geht er in die Ausbildung und dann?
Wir haben ja zwei verschiedene Möglichkeiten oder zwei verschiedene Berufsbilder. Zum einen die Ausbildung, das sind klassische Finanzwirte, Finanzwirtin. Das Ganze läuft über eine Ausbildungsdauer von 2 Jahren und dann gibt's noch das duale Studium. Heute wollen wir über die Ausbildung reden. Ja, das ist klassisch gut durchstrukturiert, ne? Der große Vorteil, den wir bieten können, ist dieser Dualismus zwischen der Theorie und der Praxis. Den gibt's im Studium auch, Dass ja über 3 Jahre geht. Das ist im Rahmen der Ausbildung aber noch deutlich konzentrierter, weil der Zeitraum deutlich kürzer ist. Und die beginnen im August. Jedes Jahr ist immer Stichtag 1. August. Kann kommen, was wolle. Immer der 1. August. Es sei denn, es ist ein Wochenende. Es gibt verschiedene Praxiszeiten. Da kann ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber die Regel ist so, ich habe ungefähr 15 Monate Theorie. Und die restliche Zeit, das müssten 11 Monate sein. 9 Monate. 10, 11, 15 plus Wir haben 24 Monate.
16 und 8?
16 und 8, genau. Also genau, 8 Monate Bad Eisen, also das ist quasi der Unterricht, und 16 Monate die Theorie hier im Amt. Ne? Und der Vorteil dieser Ausbildung ist es, dass es eigentlich nicht langweilig werden kann. Wir haben natürlich Theorieblöcke in Bad Eisen, das ist eine Art Internat, eine Landesfinanzschule oder eine Steuerakademie nennt sich das hier in Niedersachsen. Dort gibt es Unterricht in, ich nenne es mal klassischer Form, das sind Schulklassen in einer Größe zwischen 18 und 20 Personen. Und dort wird die Basics werden dort gelegt, die Theoriekenntnisse werden vermittelt, aber auch Sachen wie zum Beispiel, ja, wie ist das Grundgesetz aufgebaut, ne? Wie funktioniert ein Staat? Also all diese Themen werden da entsprechend auch nochmal vermittelt, was ein Beamter halt auch wissen muss. Und wir in dem Finanzamt selber sind für die theoretische Ausbildung, für die praktische Ausbildung zuständig. Und im Wesentlichen bekommen die Nachwuchskraft sämtliche Abteilungen des Finanzamts in der Praxis auch zu sehen, um sich dann selber auch irgendwann später mal ein Bild machen zu können, okay, das kann ich mir gut vorstellen oder das hat mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Da ist für jeden was dabei. Ne? Wir sind relativ vielfältig und versuchen das im Rahmen der Ausbildung auch schon mal so ein bisschen zu zeigen.
Da will ich natürlich auch wissen, welche Praxisbereiche das sind. Wenn du sagst, ihr seid so vielfältig, wie seid ihr aufgestellt?
Die klassische Arbeit ist hier natürlich die Bearbeitung der Steuererklärung. Ne? Das sind zigtausend an der Zahl, hängt von der Größe des Finanzamts auch ab. Ziel sollte es sein, dass die junge Nachwuchskraft nach Ende der Ausbildung, nach den 2 Jahren, wenn dann entsprechend die Prüfung bestanden worden ist, eingesetzt werden kann in den Bereichen Bearbeitung von Steuererklärungen. Das ist so der größte Bereich hier im Finanzamt. Aber es gibt natürlich auch die Verstreckung oder Erhebung, nennt man das technisch hier. Da geht es halt um die Stelle, die das Geld beitreibt, insbesondere wenn Steuerpflichtige nicht freiwillig zahlen können oder wollen. Na, dann müssen wir quasi versuchen, über Zwangsmaßnahmen das Geld beizutreiben. Das ist ein großes Einsatzgebiet, wo die Nachwuchskräfte noch eingesetzt werden können. Man kann im Außendienst eingesetzt werden. Das ist so Stichwort Betriebsprüfung. Das ist im Bereich des mittleren Dienstes, über den wir gerade reden, ein bisschen weniger als im gehobenen Dienst. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, mit zunehmender Karrieredauer in den Außendienst zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, zu unterrichten. Es gibt die Möglichkeit, in technischen Bereichen tätig zu werden. Wir haben hier eine, die nennt sich VHZ, das ist quasi der Verbindungsmann zum Rechenzentrum. Ich möchte es IT-Spezialist nennen. Ne? Die Finanzverwaltung wird immer technisierter oder immer technischer aufgestellt. Und da brauchen wir auch fähige Köpfe, die uns quasi mit der Technik betreuen. Und das ist auch ein großes Einsatzgebiet, wo auf jeden Fall auch jemand eingesetzt werden kann.
Es ist ja genau das, also du hast jetzt die Vielfalt angesprochen, Außendienst, dann natürlich auch IT. Wird das so ein bisschen nach Interessen verteilt, was man sich da anschauen kann? Oder du hast eben gesagt, man schaut in jeden Bereich auf jeden Fall mal rein. Ja. Aber es sind dann ja oft auch schon Vorlieben da. Kann man das danach auch ausrichten?
Der Plan, der Ausbildungsplan ist relativ vorgegeben. Ne? Man kann da in gewisser Weise auch leicht von abweichen, aber grundsätzlich sollen ja so sein, dass von den 300 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ja im mittleren Dienst starten, das Gleiche sehen sollen. Ne? Aber man merkt schon im Rahmen der Ausbildung, okay, der macht sich in dem Bereich möglicherweise besser, der macht sich in dem Bereich vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut. Wir versuchen dann schon darauf zu achten, nach dem Ende der Ausbildung, dass wir die Leute fragen, nach dem Motto, Achtung, was hat euch gut gefallen, was können wir auch von unserer Seite verbessern? Das ist auch so ein fließender Prozess. Und wir versuchen dann schon, die Interessen der Leute so mit einzubinden und sagen, okay, wenn jetzt jemand sagt, mir hat die Verstreckung hervorragend gefallen, ich mag den Kontakt mit Steuerpflichtigen oder Steuerpflichtigen von einer Hypothek zum Beispiel, oder ich mag es, in den Akten rumzuwühlen, ne? Dann versuchen wir das schon irgendwie zu berücksichtigen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch so ein Problem, dass wir als Amt immer gucken müssen, dass die Leute bedarfsgerecht eingesetzt werden. Ne? Aber es sollte schon in heutiger Zeit auch so sein, dass es passt für beide Seiten.
Und ist es dann so, dass das in Blöcken sich abwechselt, so dass oder sind das fortlaufend Wochen, in denen man zum Beispiel einen Theorietag hat?
Nein, das sind Blöcke. Das ist, ich finde es als vorteilhaft. Das sind natürlich für eine junge Kraft, also wenn wir über Realschülerinnen und Realschüler reden, die sind 15, 16, ne, wenn die im Vorstellungsgespräch sind, wenn man denen dann sagt, Achtung, ihr müsst für einen längeren Zeitraum in ein, in Anführungsstrichen, Internat, das ist manchmal ein bisschen schockierend, ne? Aber der Vorteil ist dort natürlich, dass die dort alle entsprechend untergebracht werden, dass die gleichen Interessen natürlich auch haben, die gleichen Probleme auch haben, ne? Und dort einfach dieser klassische Schulbetrieb dort in Blöcken abläuft. Und wir haben einen großen Abschnitt, der ist gleich zu Beginn. Also die Finanzanwärter und Finanzanwärterinnen, die kommen am 1. August meist nur her. Dann kriegen die so 2-3 Tage eine kleine Einweisung hier im Finanzamt, lernen so ein bisschen das Finanzamt kennen. Aber das ist eigentlich nur eine Grundbesoldung, ne? Und dann gehen die für den sogenannten Einführungslehrgang. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, knapp 3 Monate. Wo die wirklich die Basics mitbekommen. Na, was ist Einkommensteuer, was ist Umsatzsteuer? Die fragen, hat schon mal jemand Mehrwertsteuer bezahlt und so weiter und so fort. Das werden die dort entsprechend, oder wird dort gelehrt. Und dann kommen die kurz Mitte November wieder und sind erstmal eine ganze Zeit, knapp 6 Wochen im Finanzamt. Das ist das erste Mal, wo die es auch so ein bisschen hier laufen lernen. Dann kommen die in die erste Dienststelle, das ist der Aktenraum, ne? Das ist ja, das ist der Maschinenraum, das muss man ganz klar sagen. Ne? Dass sie sehen, okay, wie funktioniert das Aktensystem, wie funktioniert der Umgang mit Steuerpflichtigen, was ist, wenn jemand anruft, wie reagiere ich da, ne? Was sind Mahnläufe, was sind Fristsetzungen und so weiter und so fort. Das lernen die hier kennen und dann ist meistens immer schon das Jahr vorbei, das ist immer so ein neuralgischer Zeitpunkt und dann gehen die zu Beginn des nächsten Jahres dann wieder für knapp 6 Wochen in die Akademie. Und dort geht es halt weiter mit Theorieunterricht, also immer sehr blockweise. Und dann, wenn die dann wiederkommen, sind die in sehr, sehr langen Teilen im Finanzamt bis Ende des Jahres. Und da lernen die den Arbeitnehmerbereich kennen, ne? Also die klassischen Erklärungen, wie Sie und ich abgeben würden müssen oder können. Die gehen in die Grundbesitzstelle, gerade jetzt aktuell das Thema, ne, mit der Bewertung entsprechend von Grundstücken. Die gehen in die allgemeine Veranlagung, das ist mit der größte Teil hier im Finanzamt. Da geht es quasi um die Steuererklärung von Unternehmern und Unternehmen. Und dann ist das Jahr auch schon fast rum. Und dann gehen die halt nochmal für eine ganz kurze Zeit nach Bad Eisen, also immer sehr blockweise, kommen dann nochmal wieder. Und dann schließt sich eigentlich schon der Abschlusslehrgang an. Das sind dann knapp 3 bis 4 Monate konzentriert, wo die auch auf die Prüfung vorbereitet werden.
Geht dann am Ende wahrscheinlich auch wahnsinnig schnell. Also so 2 Jahre, gerade wenn man dann die Blöcke dazwischen hat, sind ja sehr, sehr schnell rum. Ich kenne das ein bisschen aus meinem Bundesfreiwilligendienst. Das war beim NLWKN. Landesamt für Wasserwirtschaft, genau. Küsten und Naturschutz. Und da hatten wir auch immer so Blog-Seminare zwischendurch, als ich meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig wichtig das für uns war, sich auch mal untereinander auszutauschen. Also wahrscheinlich dann für die Auszubildenden hier genauso, dass man sich nach diesen Blöcken im Finanzamt dann nochmal über die Inhalte da austauschen kann und gucken kann.
Ja, das ist halt das Schöne. Man, ich begleite das ja schon eine ganze Weile. Das ist ja immer ein Turnusgeschäft. Ne? Man merkt, das ist immer ein gleicher Stichtag, wo es beginnt. Das ist immer ein gleicher Stichtag, wo die sich bewerben müssen. Das ist immer ein gleicher Stichtag, wo die in die Akademie müssen. Und gerade die erste Zeit, wenn die hier sind, die Nachwuchskräfte, gucken die mit riesen Augen nach dem Motto, was ist das für ein Berg an Aufgaben, der vor mir steht. Ne? Und ich sage denen aber auch immer, genießt die Zeit, weil das geht relativ schnell rum. Und das ist wirklich so. Die kommen dann, was ich nach einem Jahr merken die schon, okay, verdammt, nächstes Jahr habe ich schon die Prüfung. Ne? Das ist so ein bisschen für die selber auch der Anspruch und sagen, ja, ich will das ja gut machen. Und es geht relativ schnell, das muss man ganz klar sagen. Und das ist genau dieses Blockmodell, was das natürlich auch ein bisschen abwechslungsreicher macht, genau.
Jetzt hatte ich meinen Bundesfreiwilligendienst angesprochen, da gab es so gut wie gar kein Geld. Dann später das Volontariat und auch da, Und jetzt sehe ich immer, dadurch, dass ich so viel mit dem Land Niedersachsen zu tun habe, wie die Ausbildungsvergütung ist. Und ich finde, die ist ja schon ganz gut dafür, dass man in der Ausbildung steht. So um 1200 Euro, meine ich.
Genau, korrekt, ja. Ja, wir werben auch mit diesem Fundus, na, neben diesen ganzen anderen Benefits, die wir bieten können, ist natürlich auch das Gehalt auf jeden Fall auch mit ausschlaggebend und das merken wir auch in den Informationsveranstaltungen oder wenn wir auf Messen sind, dass das auch nochmal so ein Punkt ist, wo wir sagen, okay, Achtung, neben Thema Familienfreundlichkeit, flexible Arbeitszeiten, verschiedene Work-Life-Balance-Möglichkeiten, die wir haben, ist natürlich auch das Gehalt auf jeden Fall ein Punkt, mit dem wir punkten können, ja.
Ist es auch die Sicherheit? Damit wirbt das Land Niedersachsen ja immer wieder und sind dann auch die Auszubildenden konfrontiert. Merkst du das jetzt in deiner Funktion als Ausbildungsleiter, dass das für die jungen Menschen dann auch wichtig ist?
Schwierig. Ich denke schon, dass das Thema Sicherheit ganz wichtig ist für alle von uns, die hier sitzen, gerade auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Man merkt aber auch, dass, also als ich in dem Alter war, war mir das, glaube ich, wichtiger, als wenn ich jetzt mit jungen Leuten spreche. Und ich merke selber auch, ich habe eine 16-jährige Tochter, die hat dafür gar kein Händchen noch. Okay, das ist ja, ich will nicht sagen egal, aber sie macht sich da nicht so Gedanken drüber. Man muss auch sagen, dass andere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten für die Nachwuchsgewinnung bieten oder auch dafür werben. Und da sind wir natürlich auch in einer starken Konkurrenzsituation. Wir bieten ganz viele Vorteile, aber ich glaube, den großen Vorteil, den wir bieten, und den versuchen wir auch immer wieder auf Messen oder auch bei Informationsveranstaltungen hier den Leuten nahezubringen, das Finanzamt eine Behörde ist, das hat natürlich immer einen gewissen, in Anführungsstrichen, spießigen Charakter. Wenn wir es aber schaffen, zu zeigen, dass wir ein junger, dynamischer Arbeitgeber sind, und das kann man mit den Leuten, die hier im Finanzamt arbeiten, auch sehr, sehr gut machen. Ne? Es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Nachwuchs im Haus beschäftigen. Und wenn man denen zeigt, oder wenn man dann dieses Bild vermittelt nach dem Motto, wir sind dynamischer, junger Arbeitgeber, attraktiver Arbeitgeber, dann kann man, glaube ich, auch sehr viele Nachwuchsgewinnung betreiben. Und dann ist dieser Punkt des attraktiven Arbeitsplatzes, glaube ich, genauso wichtig wie das Gehalt, der sichere Job, die Work-Life-Balance. Und das ist gerade so ein bisschen der Game-Changer oder diese Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil man merkt das bei Messen. Mit anderen Arbeitgebern die buhlen auch im Nachwuchs und wir müssen auch im Nachwuchs buhlen. Und dann merkt man schon, okay, wir müssen mehr bieten. Ne? Und das ist so eine Möglichkeit, die wir auf jeden Fall immer wieder anbringen können.
Jetzt hast du selbst schon ein bisschen so angesprochen, diese Klischees, mit denen ihr konfrontiert seid. Welche sind das und wie geht ihr so dagegen an?
Das sind die klassischen Klischees, wie Kaffee trinken, Ärmelschoner. Hier wird viel Kaffee getrunken, aber auch viel Tee.
Beginnt ja eigentlich auch schon bei so dunklen, grauen Büros und ich bin hier eben reinmarschiert und habe 10 Minuten über den Raum geredet, weil wir in einem riesigen, lichtdurchfluteten Konferenzraum sitzen. Eigentlich fast schon Saal.
Also der Arbeitgeber, Finanzamt oder generell Finanzverwaltung, wir tun sehr viel, nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So ganz viele Klischees sind nicht mehr da. Ne? Es ist Verwaltung, es gibt viele Vorteile in der Verwaltung, es gibt natürlich auch Nachteile in der Verwaltung, ne? Gewisse Sachen dauern einfach auch eine gewisse Zeit, aber die Struktur, wenn man das mag, und insbesondere die Ausbildung, die ist sehr, sehr strukturiert und ist genau festgelegt, zu welchem Zeitpunkt man wo ist, das gibt eine gewisse Sicherheit und man weiß genau, okay, in 2 Jahren bin ich fertig und dann schließe ich entsprechend der Job hier an, je nachdem, was man machen möchte. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten und diese klassischen Ärmelschoner, die gibt's hier kaum noch. Also ich habe geführt hier im Haus mit sehr, sehr vielen Leuten und Kolleginnen und Kollegen zu tun und das ist keiner dabei, wo ich sagen muss, mit dem würde ich privat gar nicht treffen. Mhm. Also es macht schon viel Spaß und wir haben auch seit einigen Jahren die Ausbildung auf mehrere Köpfe verteilt. Es gibt ein sogenanntes A-Team, das ist das sogenannte Ausbildungs- oder Anwärtergewinnungsteam und das sind vorwiegend jüngere Kräfte, die natürlich auch vor einigen Jahren die Ausbildung beendet haben und die machen das hervorragend, weil die im Zweifel besser mit dem Nachwuchs reden können. Wenn ich an der Messe stehe mit meinen Mitte 40 und sage, okay, komm bitte hier hin, weil es so toll ist, das klingt nicht halb so gut, wie wenn das jemand macht, der vor 3, 4 Jahren die gleiche Situation hat. Die haben eine ganz andere Kommunikationsebene und das macht hier einfach auch jobmäßig Spaß für uns und ich meine, dass wir damit den Nachwuchs auch ganz gut catchen können.
Betrifft dann ja auch die Klischees, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hast du gerade auch gesagt, die Ärmelschoner. Was müssen die denn mitbringen? Also was erwartest du vielleicht dann von jungen Menschen, die zu euch dann an den Messestand kommen und sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen. Da hat der Arbeitgeber dann ja auch schon den Anspruch zu sagen, okay, aber diese Voraussetzungen hier, die erwarten wir schon.
Also ich könnte jetzt natürlich den Flyer aufmachen, wo die ganzen Voraussetzungen stehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich Teamfähigkeit. Eine gewisse Gabe der Kommunikationsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Natürlich steht auch immer da, man muss geradeaus schreiben und geradeaus lesen und Mathe können. Das ist natürlich richtig, auch selbstverständlich, aber man muss sich, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass man hier die ganze Zeit mit Stift und Papier sitzt. Wir haben so viele Rechnerunterstützung, es sitzt auch keiner da, der irgendwelche Sachen mit dem Kopf oder mit dem Taschenrechner ausrechnet. Das macht alles der PC. Also man muss eine gewisse Affinität auch natürlich zu technischen Fragen haben, aber das glaube ich, das ist heute überhaupt kein Thema mehr bei der Generation, die jetzt nachwächst. Ein grundwirtschaftliches Verständnis wäre ganz toll, weil wir natürlich auch mit ganz vielen wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun haben, aber ich glaube, das A und O ist einfach die Teamfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit, weil hier arbeiten in diesem Haus 177 Kolleginnen und Kollegen und es besteht immer Abstimmungsbedarf. Ne? Sei es nun, ob man Nachwuchskraft ist, man muss gucken, wo muss ich als nächstes hin, wie verhalte ich mich hier in dem Haus und wenn man dann ja gar nicht kommunizieren kann, ist das immer schwierig und spätestens, wenn sie mit Steuerpflichtigen in Kontakt treten, müssen sie irgendwie nach außen auftreten können.
Mit Daniela Buscher, einer Mitarbeiterin vom Land, habe ich auch über dieses Feld gesprochen. Die hat auch im Finanzbereich gearbeitet und sie meinte auch, alles, was sie gemacht hat, und da fällt eben auch diese Arbeit runter, war immer sozial, also immer mit Menschen. Ist das hier auch nach außen so, dann mit dem Steuerzahler?
Ja. Sie haben eigentlich in fast allen Bereichen mit Steuerpflichtigen zu tun. Na, jetzt, wenn Sie sagen, ich gehe in die IT oder mache irgendwie in den technischen Bereich, dann vielleicht weniger, aber dann haben Sie natürlich mit den Kollegen und Kollegen zu tun. Ne? Und da gibt es natürlich auch Konfliktpotenziale. Aber hier im Finanzamt ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Sie irgendwie immer mit Steuerpflichtigen zu tun haben. Sei es nun telefonisch oder sei es im Schriftverkehr oder sei es natürlich, wenn Sie ins Haus kommen. Und wir sind ja auch ein Dienstleister, das darf man nicht vergessen. Und diesen Charakter prägen wir natürlich auch und möchten wir natürlich auch weiter vortragen, dass die Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen können. Da muss man einfach in der Lage sein, mit den Menschen auch irgendwie reden zu können. Ne? Aber das, nach meinem Empfinden, ist das nicht wirklich das Problem, weil man befindet sich ja hier auch in der Lernphase und man erlangt mehr Erfahrung und das wird mit zunehmender Dauer, wo man hier ist, auch immer besser.
Inwiefern ist man da oft mal Sozialarbeiter auch?
Des Öfteren. Also ein Finanzamt ist ein Abbild der Gesellschaft, sage ich immer. Ne? Sowohl von der Altersstruktur her, von der Geschlechtervariation her, von der Sozialstruktur her, also von ganz vielen Bereichen. Ne? Es bildet einfach die Gesellschaft ab und natürlich gibt es auch hier Schwierigkeiten und Probleme. Ne? Sei es nun, wenn es um Räumlichkeiten geht oder die Kollegen kommt mit dem nicht klar. Es gibt verschiedenste Thematiken, die bei allen Arbeitgebern irgendwie auftauchen. Da gibt es natürlich verschiedene Stellen, an die man sich hier wenden kann. Aber das ist auch der Vorteil in Bezug auf die Ausbildung. Sie haben ja nicht nur die Leute, die sich um die Ausbildung kümmern, sondern wir haben auch eine sogenannte Jugendauszubildendenvertretung. Ja, die, in Anführungsstrichen, kann man ihr auch so eine kleine Sozialarbeiterfunktion zubilligen, weil die einfach Ansprechpartner ist, für alle Probleme, die die Nachwuchskräfte haben. Und gerade am Anfang sind die relativ groß, ne, weil die nicht wissen, wie geht's weiter oder wenn es mal Schwierigkeiten mit den Noten gibt und so weiter und so fort. Das ist schon, ja, man sollte auch eine gewisse Sozialkompetenz mitbringen.
Sowas durchbricht dann ja eigentlich auch schon wieder das Klischee.
Auf jeden Fall.
Da sind wir da ja auch drüber hinaus. Schauen wir mal ein bisschen weiter dann aus der Ausbildung raus. Wie sieht's denn danach aus? Erstmal natürlich die Übernahmechance für junge Menschen dann enorm wichtig. Und danach dann natürlich die Karrieremöglichkeiten.
Stichwort Übernahmechance. Wir dürfen es nicht Übernahmegarantie nennen, weil es sie so nicht gibt. Aber man kann schon davon ausgehen, auch in den heutigen Zeiten, wenn man sich die Behörden generell, nicht nur die Finanzverwaltung anschaut, die sind personaltechnisch gerade aktuell sehr schwierig aufgestellt. Wir haben einen großen Altersabgang und die Leute, die ausgebildet werden, werden auch entsprechend dann übernommen. Ne? Die müssen die Prüfung bestehen. Die haben dazu die Möglichkeit, das zweimal, also können einmal durchfallen, beim zweiten Mal sollten die Prüfung dann bestehen und dann sind sie entsprechend hier Beamtinnen und Beamten auf Probe für die 3 Jahre. Das ist so der normale Werdegang. Ja, und dann muss man halt gucken, dann hängt das so ein bisschen von den Bedarfen in den Behörden, in den Häusern, in den Finanzämtern ab. Ein Großteil der Nachwuchskräfte geht erstmal in die Aktenbereiche. Um, wie ich vorhin schon gesagt habe, das nennt man hier Verwaltung, VVST, das ist so, wo die ganz vielen Akten hängen, wo ganz viel Vorarbeit für die eingeschränkte Bearbeitung der Steuererklärung geleistet wird, und das sind die Maschinenräume. Wenn die nicht laufen, läuft das ganze Finanzamt nicht. Und das versuchen wir den jungen Nachwuchskräften auch immer zu verdeutlichen. Achtung, verdient euch dort mal eure Sporen. Es ist aber häufig so, dass wenn die Leute da reinkommen, dass das erste Sprungbrett ist, dann geht's halt weiter. Ne? Der Klassiker ist dann irgendwann in die allgemeine Veranlagung, das ist dann das klassische Bearbeiten von Steuererklärungen. Ich kann in die Erhebung, in die Verstreckung gehen, ich kann in die Grundbesitzstelle gehen, das ist aktuell auch mal wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch mit sehr, sehr viel Personalbedarf gerade auch immer wieder belegt. Sie können theoretisch in jedem Bereich eingesetzt werden, außerhalb der Betriebsprüfung, weil die Betriebsprüfung selber ist ein Sonderbereich, da kommt man als in Anführungsstrichen Flüchtling noch nicht so schnell rein.
Und was ist so der beliebteste Bereich, wenn Sie auf die Auszubildenden schauen? Gibt es da irgendwas, wo alle hinwollen?
Hier für unser Haus, für das Finanzamt Winsen, muss ich ganz klar feststellen, es scheint das die Erhebung zu sein. Die Erhebung ist hier auch keine kleine Dienststelle, aber eine Dienststelle, die häufig mit Personalfluktuation zu tun haben. Ne? Sei es Elternzeit, Schwangerschaften, Sabbaticals, Auslandsjahre und so weiter und so fort. Da ist immer wieder Musik drin, wenn es darum geht, neue Leute einzuarbeiten. Na, das ist immer ein Aufwand auch für die Dienststelle. Aber ich habe das Gefühl, dass die Nachwuchskräfte, wenn die dort in der Ausbildung waren, erzählen die nur Positives und dass die dann auch da selber sogar rein wollen, weil die Dienststelle es einfach schafft, die Leute ganz gut zu integrieren. Und man merkt das selber, wenn man da hingeht, die fühlen sich da wohl. Aber es ist für alle anderen Arbeitsbereiche auch so. Ne? Aber ich habe hier für Winden ist es so eine Besonderheit, dass die gerne in die Verstreckung gehen. Obwohl man immer sagt, oh, Verstreckung, das ist irgendwie schwierig, weil schwierige Gespräche mit Steuerpflichtigen, ich muss irgendwie Pfändungen rausbringen, ich muss möglicherweise irgendwelche Parkkrallen anlegen und so weiter und so fort. Aber es scheint ein sehr gutes Klima dort zu herrschen.
Ist mir auch immer so erzählt worden, dass es dann gar nicht so sehr darum geht, dass man bei den Leuten in der Wohnung steht und sagt, so das, komm mit, sondern viel eher, dass man die Hilfe stellt. Also sagt, komm, wie kriegen wir das hier gemeinsam hin, da die Menschen aus der Situation rausholen. Und für Abteilungen ist es ja auch eigentlich immer ganz gut, wenn da so ein bisschen frischer Wind durchgeht, damit da andere Perspektiven reinkommen.
Ja, der Vorteil ist halt auch, man sollte es vermeiden, das ist auch vielleicht so ein Klischee nach dem Motto, als Beamter ist man nicht beweglich, ne? Das ändert sich natürlich auch, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass gerade die jungen Nachwuchskräfte, wenn sie fertig sind mit ihrer Ausbildung, einfach verschiedene Bereiche erkennen, weil wenn sie 40 Jahre in einem Bereich arbeiten, werden sie irgendwann betriebsblind. Ne? Und insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mal die Verstreckung gesehen habe und irgendwann mal selber Steuererklärung im Haus verarbeitet, dass man einfach die Zusammenhänge kennt. Sagen, okay, was ich jetzt hier bearbeite, die Steuererklärung, die rausgeht, was hat die für eine Folge? Möglicherweise muss Geld gezahlt werden. Was passiert denn jetzt mit dem Geld? Muss das freiwillig gezahlt werden? Wird das beigetrieben? Und da ist es einfach sinnvoll für die Leute selber auch so flexibel wie möglich zu sein. Wir versuchen da immer darauf zu achten. Man muss natürlich dann auch mal schauen, dass das gesamte Betriebsgefüge nicht gestört wird, ne? Dass man gucken muss, dass es irgendwie gleichmäßig verteilt wird.
Aber dazu passend, ich bin hier eben die Straße runtergegangen und dann ist mir aufgefallen, dass direkt die Straße runter, es ist ja auch sinnvoll, ein Steuerberater sitzt. Ja. Da habe ich mich aber auch gefragt, ist es denn auch so, dass die ganzen Finanzwirte, Finanzwirtinnen auch rübergehen und da ihre Steuererklärung machen lassen oder macht man das selbst?
Ich glaube, die meisten machen das selbst. Ne? Man hat ja, für sich selber dürfen die das auch machen, ne? Weil die natürlich auch die Kenntnisse schon in Bad Eilsen relativ schnell mitbeteiligt bekommen. Und bei den klassischen Arbeitnehmerveranlagungen, wie Sie und ich sie hätten, sind ja meistens keine so schwerwiegenden Themen drin. Ne? Also ich glaube, ich habe noch nicht von einem Mitarbeiter oder von einem Nachwuchskraft gehört, die ihre Erklärung irgendwie beim Berater machen lässt.
Ist auch ein Ehrenthema dann.
Ja, ja. Wir haben immer mal wieder auch Berührungspunkte mit Nachwuchskräften, die zum Beispiel die Ausbildung hier machen und uns dann irgendwann verlassen. Na, die gehen dann meistens auch den Weg Richtung Großstadt Hamburg oder Bremen, weil da natürlich auch attraktive Arbeitsmodelle vorherrschen. Aber dass jetzt ein Nachwuchskraft selber ihre Erklärung erstellen, nee, das sollen die mal schon selber machen. Da sollen sie ihr Wissen anwenden.
Was mich noch so einfach persönlich interessiert hat, war, wenn ich jetzt meine Steuererklärung zum Beispiel jetzt in einigen Tagen abgebe, der Finanzwirt oder die Finanzwirtin, der oder die da gerade für mich zuständig ist, müssen die noch groß in Steuerrecht reinschauen und alles immer nachschlagen, weil für mich ist das so ein riesiges Feld. Ich befasse mich so wenig damit. Es sieht so unübersichtlich aus. Oder weiß man das alles? Lässt sich so eine Steuererklärung mal eben, nein, nicht unbedingt mal eben, aber sagen wir mal aus dem Kopf so runterarbeiten?
Das ist verschieden. Ne? Bei den klassischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie wir beide das sind, da ist das Wissen bei den Bearbeitern und Bearbeitern schon relativ breit gestreut. Ne? Weil die Themen, die dort auflaufen, ich will nicht sagen, dass sie begrenzt sind, aber die tauchen doch häufiger auf. Ne? Thema Arbeitszimmer oder Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte. Ne? Das ist dann so Klassiker, die da relativ häufig auftauchen. Da muss man gar nicht so viel noch mit Gesetzen hantieren, weil das schon sehr, sehr viel auch in der täglichen Präsenz, in der täglichen Arbeit auftaucht. Es gibt ein paar Sonderzuständigkeiten, die gehen dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe oder haben auch entsprechend Spezialthemen, die sie entsprechend bearbeiten sollen. Aber die klassische Einkommensteuerbearbeitung oder Erklärung einer Einkommensteuererklärung oder Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung, die kann ohne groß, dass man da noch irgendwelche Gesetze wissen, reinschauen. Das kann man einfach mit dem Grundwissen, das man bei Eisen gelernt hat.
Aber gibt es auch Sachen, wo Kolleginnen und Kollegen hier mal über den Flur rennen und sagen, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja, was ist das denn? Das sind schwierige Auslandssachverhalte oder das Thema, was jetzt immer häufiger kommt, ne, was auch die Finanzverwaltung in den nächsten Jahren interessiert, sind Thema Kryptowährungen, sind Thema Verdienstmöglichkeiten im Internet. Ich glaube, das sehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Was ist ein YouTuber? Was macht ein 16-jähriger YouTuber nach dem Motto, muss er seine Einnahmen versteuern? Das sind Themen, die beginnen ja gerade erst so ganz langsam so ein bisschen zu wirken. Nach dem Motto, Achtung, da können möglicherweise viele Einkünfte generiert werden. Wie wird denn das steuerlich behandelt? Das ist nicht alltäglich. Und dann versucht man natürlich schon, sich im Austausch irgendwie zu begegnen. Das ist aber auch dieser Sozialcharakter, den wir haben. Nach dem Motto, dass jeder zu jedem gehen kann. Nach dem Motto, hast du das schon mal gehabt? Oder wie würdest du den Fall einschätzen? Ne? Und wenn man gar nicht weiter weiß, dann spricht man mit dem Sachgebietsleiter, Sachgebietsleiterin. Und also gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich Informationen zu holen, in den Fall irgendwie zum Abschluss zu bringen.
Was war denn so der spannendste Fall, den du jemals hattest?
Ich bin selber ja auch für die Rechtsbehelfsstelle zuständig. Das heißt, wenn jemand Einspruch einlegt, müssen wir den nochmal bearbeiten. Und wenn wir der Meinung sind, dass das Finanzamt Recht hat, kriegt der Pflichtige einen sogenannten Einspruchsbescheid und dann kann er klagen. Dann mit dieser Klage kann er zum Finanzgericht gehen und die entscheiden dann quasi unabhängig über das, was das Finanzamt gemacht hat. Und da hatte ich mal einen Fall, wo jemand gelogen hat. Offensichtlich gelogen hat. Er hat völlig das Gegenteil von dem erzählt. Es ging irgendwie um ein Auto und Schrott, was weiß ich. Also ich kriege das gar nicht genau wieder. Aber er hat halt gelogen und der Richter war so erbost darüber. Und der Richter hatte vorher dem Steuerpflichtigen darauf hingewiesen, Achtung, Sie sollen schon das Richtige sagen. Ne? Und dann ist entsprechend ein Zeuge noch hinzugezogen worden und der Zeuge hat natürlich die Aussage des Steuerpflichtigen bestätigt und der Zeuge ist vereidigt worden. Und es war klar, dass er gelogen hat und dass der Richter richtig fuchsteufig wild geworden und hat dem Zeugen entsprechend ein Strafverfahren an den Hals gehängt, ne? Wegen einer einheitlichen Falschaussage. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, Mann, hier geht's einfach schon echt, echt, echt hart zu. Und das war auch richtig so, weil man merkt, dass das Finanzamt ist eine staatliche Institution. Wir sind natürlich Dienstleister. Ne? Man muss immer wieder sagen, wir sind eine Eingriffsverwaltung, wir müssen das Geld besorgen. Und das Finanzgericht genauso. Das ist eine Institution, die natürlich zusehen muss, dass was Recht ist und was nicht Recht sein darf. Und das fand ich schon sehr spannend. Aber wir haben tagtäglich mit ganz, ganz vielen Sachen zu tun. Und ich glaube, das Spannendste sind eigentlich die Sachen, die nicht in irgendwelchen Gesetzen stehen, die nicht in irgendwelchen Steuererklärungen stehen, sondern die zwischenmenschlichen Themen. Und das ist ja relativ häufig. Ne? Sei es irgendwelche schwierigen Verhältnisse zu Hause oder ich habe Notenstress in Bad Eisen oder ich komme mit dem und dem nicht klar. Einfach die Gelegenheit, hier tagtäglich auf neue Sachen zu reagieren. Man kommt manchmal früh her und weiß nicht, was kommt auf einen zu. Ne? Das ist ganz spannend.
Gibt es auch viele witzige Themen, weil ich stelle mir immer vor, wenn ich meine Steuererklärung und alle Unterlagen dazu einreiche, dann schäme ich mich zu Hause schon, weil es so unübersichtlich auch für mich ist und ich denke, ach, die Nachweise noch und jetzt nochmal 7 Sachen nachreichen, dass ich immer denke, über mich wird gerade gelacht im Finanzamt.
Nein, Sie sind ja einer von Tausenden. Das ist so ein Massengeschäft, was wir hier auch betreiben. Das wird routinemäßig alles entsprechend bearbeitet. Und der Bearbeiter, die Bearbeiter haben ja meistens auch gar keine Zeit, sich den Fall herauszusuchen. Und das ist besonders toll oder so, weil die haben natürlich auch eine gewisse Arbeitslage, einen gewissen Arbeitsdruck, der erfüllt werden muss. Und da bleibt für so viel Platz, also für solche Sachen gar kein großer Raum.
Aber haut man sich manchmal die Hand vorm Kopf und denkt,
ja, Lehrer zum Beispiel. Also ich glaube, das Feindverhältnis oder es gibt eine leichte Fehde zwischen Finanzbeamten und Lehrern. Ne? Das ist das klassische Arbeitszimmer. Ne? Wo man sagt, okay, dann streitet man, man pisst aufs Messer, mal sind die Lehrer schuld, mal sind wir schuld. Das sind
Fälle, und warum?
Die, also geht einfach um die Maßgabe. Ne? Es gibt gesetzliche Vorgaben, wann ich ein Arbeitszimmer absetzen darf. Und beim Lehrer ist halt immer die Thematik, okay, ist nun zu Hause das Arbeitszimmer für ihn das Richtige oder hat er nicht auch ein Lehrerzimmer, wo er arbeiten kann? Und es gibt gewisse Grenzen, die er Geld machen kann, aber vielfach werden halt die Mindestgrenzen überschritten. Und dann geht's halt auch mal richtig viel Geld. Und dann streichen wir das raus, wenn wir der Meinung sind, dass es nicht so ist. Und dann kommt es halt auch mal zu Schriftsätzen, wo man dann auch gewisse belehrende Töne dann hat, ne, von dieser Berufsgruppe. Das ist auch völlig in Ordnung. Das läuft aber eigentlich auch immer in geordneten Bahnen. Ne. Das ist kein großes Stresspotenzial. Wie ich auch sonst sagen muss, dass diese Kommunikation mit den Pflichtigen hier sehr, sehr gemäßigt und sehr human ist. Also dass hier wirklich mal jemand kommt, sich beschwert oder aktuell sind es irgendwelche Google-Einträge, ne, nach dem Motto, ich habe mich nicht gut beraten geführt oder Finanzamt ist doof oder so. Das ist relativ selten, weil wir natürlich oft erstmal an der Mitarbeit der Steuerpflichtigen und Steuerpflichtigen natürlich interessiert sind. Na, wir brauchen die Daten des Pflichtigen, um entsprechend vernünftige Arbeit zu machen. Und wir stellen jetzt auch immer mehr diesen Dienstleistungscharakter in den Vordergrund. Und da ist einfach wichtig, dass man beide Seiten gut auskommen.
Ist, glaube ich, auch so ein Standard-Klischee, mit dem ich da mal konfrontiert war. Das erste Mal, als ich mich als Selbstständiger angemeldet habe, da war das dann auch so, dass ich erst dachte, oh Gott, Finanzamt, mal schauen, wie es wird. Und am Ende hatte ich eine ganz jüngere, ich würde jetzt sogar sagen Beraterin, weil sie mir so weitergeholfen hat in der ganzen Anmeldung, dass mir da total die Angst genommen wurde.
Na, das Schöne hier ist, wenn man diese klassische Erklärung sieht, das ist natürlich nur Papier, ne, oder elektronisch eingegangen ist, aber man lernt sehr viel über den Steuerpflichtigen und man lernt sehr viel über die Wirtschaft im Landkreis. Das ist halt, man lernt die Betriebe kennen, man kriegt wirtschaftliche Krisen relativ schnell mit, ne, Zeichen Corona zum Beispiel, war hier im Finanzbezirk gar nicht so ein großer Einschlag. Wir haben bei den Steuererklärungen oder bei den Steuereinnahmen gar nicht keinen großen Dip nach unten gehabt, im Gegenteil, es ging eher nach oben, aber man kriegt einen relativ schnellen Gespür, wie ist der Landkreis aufgestellt, eher mehr landwirtschaftlich geprägt oder mehr industriell geprägt oder sehr, sehr viel Dienstleistungen und das ist eigentlich sehr, sehr toll, was man ja auch jeden Tag zu sehen bekommt. Wir sollten uns halt nur nicht weiter erzählen, weil wir natürlich an Steuergeheimnisse gebunden sind.
Kann man sich alleine drüber freuen.
Ja, aber genau, man kriegt ja relativ viel schnell mit.
Ja, das glaube ich schon, das erkenne ich dann auch als Journalist dadurch, dass ich dann auch durch verschiedene Pressethemen dann mit Unternehmen zu tun habe und ist dann bei euch ja wahrscheinlich genauso, dass man dann auch die Ansprechpartner in den Unternehmen dann kennt.
Auf jeden Fall, genau. Und da ist ein Austausch, ne, zum Beispiel auch über die Steuerberaterkammer und es gibt auch politische Themen, die immer wieder auch in die Finanzverwaltung hineintragen. Da muss man mal gucken, wie positioniert man sich da. Aber es sollte schon alles im gewissen Einklang passieren und auch in vernünftigen Bahnen geregelt werden. Und das ist eigentlich kein Problem.
Wenn man in der Öffentlichkeit so ein bisschen Prozesse verfolgt, auch mal Pleiten, gibt ja immer wieder Prominente, bei denen das dann auch so ist, dann taucht immer wieder das Finanzamt auf und hat dann eben die Forderungen, die dann ja auch da berechtigt sind. Hast du so ein bisschen das Gefühl manchmal, ihr seid so die Macht im Hintergrund, die dann eiskalt vollstrecken kann?
Macht im Hintergrund klingt natürlich sehr, sehr martialisch. Ne? Wir haben schon relativ viele Befugnisse. Ne? Wir haben jetzt keine Pistolen, wir haben keine Gefängnisse im Finanzamt. Ne? Wir sind aber trotzdem eine Eingriffsverwaltung und insbesondere im elektronischen Rechtsverkehr haben wir sehr viele Informationen, die wir bekommen. Da heißt irgendwelche Datenaustauschgeschichten, das heißt Lohnsteuerdaten. Theoretisch könnten wir heute eine Steuererklärung, du und ich, abgeben nach dem Motto, ich müsste gar nicht mehr ausfüllen, weil sämtliche Daten für den klassischen Arbeitnehmer sind irgendwo vorliegen, die werden uns übermittelt. Deswegen könnten wir die Erklärung theoretisch auch selber erstellen. Dunkle Macht, wir versuchen natürlich schon...
Dunkle Macht vielleicht gar nicht so unbedingt, eher die präzise Bürokratie, die sich eben um solche Themen kümmert und das dann, sagen wir mal, relativ unemotional abwickelt.
Na, wir haben natürlich einen Auftrag, ne? Wir sollen natürlich die Steuern gerecht festsetzen und dann natürlich auch beitreiben, ne? Weil wir vorhin schon gesagt haben, das Geld braucht der Staat für alle möglichen Sachen und da kann man sich nicht auf irgendwelche Deals einlassen. Ne? Es gibt natürlich auch in der Finanzverwaltung Verhandlungen in verschiedenen Bereichen, auch wenn man beim Finanzgericht ist, gibt es auch Verhandlungen, wo man sagt, okay, nicht weiß und grau oder nicht weiß und schwarz, irgendwo muss man sich treffen in der Mitte. Aber grundsätzlich schon so, ja, wir haben relativ viele Befugnisse und ja, müssen die natürlich auch anwenden. Ne? Die Bearbeiter machen das aber so routiniert, dass sie da gar keinen großen Gedanken machen. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten für den Pflichtigen, sich zu wehren. Ne? Er hat verschiedene Antragsmöglichkeiten, er kann Einspruch einlegen, er kann Dienstaufsichtsbeschwerden einlegen, er kann zu Gericht gehen. Ist ja nicht so, dass der Bürger oder die Bürgerin komplett machtlos gestellt ist, aber man muss schon sagen, dass dieses klassische Über- und Unterordnungsverhältnis der Staat oder die Behörde gegen den Bürger. Das ist schon so, dass dass dann Gefälle da ist. Aber wir werden natürlich auch geschult und sind auch wahnsinnig sensibilisiert dafür, dass man dieses Machtfeld natürlich nicht ausnutzen darf.
Hattest du ja gerade auch schon angesprochen, ja. Dieser Konflikt zum Beispiel dann zwischen Lehrerinnen und Lehrern, genau. Und dem Finanzamt, das ist ja fast ein sportlicher Wettkampf.
Ja, dann. Auf jeden Fall. Da sitzt jetzt keiner da, der ihm irgendwas Böses will. Ne? Also nein. Gibt's so nicht, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts und am Ende, weil ja jetzt auch das Ende der Bewerbungszeit so langsam ansteht, die Frist bis zum 31. Was würdest du noch für Tipps geben für die Bewerbung? Was sollte man ruhig erwähnen?
Ich würde einfach eine Bewerbung abschicken. Ich würde mir gar nicht so viele Gedanken machen. Ich kenne das Geschäft auch schon relativ lange. Ne? Natürlich, wie soll ein Bewerbungsanschreiben aussehen? Ich sehe das bei meiner Tochter auch. Die machen in der Schule so, ja, im Unterricht die Vorbereitung, wie das auszusehen hat, Lebenslauf. Vielleicht einfach mal eine E-Mail schreiben. Die Finanzämter bieten ganz viele Möglichkeiten an, auch das Finanzamt mal kennenzulernen. Es gibt die klassischen Praktika, Schülerpraktikum, was die 2 Wochen, aber es gibt auch jetzt einige Häuser, das machen wir auch. Zum Beispiel jetzt im Oktober 3 Tage Kurzpraktikum, Schnupperpraktikum nennen wir das. Einfach mal, um den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, schaut euch mal ein Finanzamt von innen an. Na, wie ist das hier aufgebaut? Das ist keine klassische Schulungsveranstaltung, das ist eher auch ein bisschen mit Spaßcharakter verbunden. Das machen unsere Nachwuchskräfte, die sich darum kümmern. Um einfach mal ein grobes Gefühl dafür zu bekommen. Und dann kann man immer für sich den Gedanken haben, okay, ja, das ist was für mich, ich bewerbe mich. Dann stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite nach dem Motto, wie muss die Bewerbung aussehen? Aber ich auch hier wieder plädiere ich für den elektronischen Weg. Ja, wir haben die Möglichkeit, sich elektronisch zu bewerben. Da hängt man die Dateien an, die man haben möchte, Zeugnisse, möglicherweise irgendwelche Arbeitszeugnisse, was man schon gemacht hat, einen Lebenslauf. Ich würde das aber gar nicht mehr so formalistisch betreiben, weil man muss schon sagen, wir sind im Konflikt mit anderen Arbeitgebern und wir müssen, glaube ich, auch wegkommen von diesem Formalismus. Ne? Und die Frage ist auch, ob dieser 31.10. immer noch irgendwann Bestand haben wird. Weil man merkt natürlich auch, die Gesellschaft wandelt sich. Und warum schließe ich jetzt einen aus, der sich möglicherweise im Februar entscheidet, zu uns zu kommen, den ich jetzt ablehnen müsste? Aber der kann auch im Februar zu dem Gedanken gekommen sein, Achtung, Finanzamt ist cool, ich will dahin. Da müssen wir einfach ein bisschen offener werden. Und wir sind das für uns ja auch. Ne? Wir schließen keine Bewerbung aus. Man muss schon aber ganz klar sagen, wir machen ganz viel Werbung auf, dass die Bewerbungen auch kommen. Weil es wird immer weniger. Das ist ein Faktum, der nicht nur das Finanzamt Winsen betrifft, sondern, glaube ich, generell alle Finanzämter oder alle Behörden auch, dass es Schwierigkeiten gibt, Nachwuchs zu gewinnen. Und deswegen müssen wir auch entsprechend da ein bisschen mehr auf die Leute zugehen. Aber das sehe ich jetzt gar nicht als so frevelhaft an.
Nee, ich glaube, das kann für beide Seiten ja auch gut sein, gerade wenn dann junge Menschen sich auch eher entscheiden, nochmal das Praktikum mitzunehmen.
Genau.
Und zu sagen, ich orientiere mich.
Ja.
Was sind so Inhalte, die man bei euch im Praktikum nochmal anschauen kann?
Die kriegen so ein bisschen eine ganz kleine Einweisung, wie das Finanzamt aufgebaut ist. Die machen eine Rallye durchs Haus. Die machen kleine, ja, so Spielchen, wo es um Teamwork geht, ne, und sich kennenlernen. Da sind den Nachwuchskräften ja relativ viele Freiheiten gesetzt. Ich kümmere mich da gar nicht groß drum. Wir setzen den Termin, sagen, Achtung, da kommen 10, 12 Leute, kümmert euch mal. Die zeigt ihnen so ein bisschen, wie das Finanzamt funktioniert und versetzt euch in die Lage, wie ihr vor 4, 5 Jahren gedacht habt, oh, verdammt, was will ich denn beruflich machen? Und macht ihnen das ein bisschen schmackhaft. Zeigt ihnen aber auch diese, zum einen die, in Anführungsstrichen, ernste Seite, Finanzamt ist ein Muss, das und das muss gemacht werden, aber zeigt ihm bitte auch die soziale Seite. Na, ich komme gerne her, weil nette Kollegen und Kollegen, nettes Arbeitsumfeld, das ist so groß das Thema. Das ist, im Schnupperpraktikum sind das meistens 3 Stunden, weil die machen das in Ferien. Na, wir wollen ja in die Ferien nicht versauen. Deswegen sagen wir denen immer 9 bis 12, 3 Tage. Wer Lust hat, soll mal vorbeikommen. Das ist relativ unverbindlich. Das ist bisher, das haben wir schon ein paar Jahre gemacht und da kommen viele Bewerbungen dann auch dabei herum. Das ist ganz nett.
Schaffe ich es danach als Schüler, meine eigene Steuererklärung zu machen?
Nach den 3 Tagen, wir machen das ansatzweise, wir zeigen den jungen Leuten so ein bisschen, was wir hier machen, nehmen eine Papiererklärung, aber nein, glaube ich noch nicht, da braucht man noch ein bisschen mehr Ausbildungszeit.
Alles klar, dann kann man sich da ja nochmal dran setzen. Ja. Vielen, vielen Dank, Andy.
Danke, dass ich hier sein durfte.